Hallo liebe Beyond Sports Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. In dieser Episode blicken wir mit dem Gehen auf eine leichtathletische Disziplin, bei der im Gegensatz zum Laufen kein für das menschliche Auge sichtbarer Verlust des Bodenkontakts vorkommen darf. Zusätzlich muss das vordere Bein beim Aufsetzen auf den Boden gestreckt sein. Hierdurch kommt es zu der für Geo so markanten Hüftbewegung.
Und wir sprechen mit einem der erfolgreichsten Geher aus unserem Land. Christopher Linke. Seit über einer Dekade gehört er zur internationalen Spitze, hat bei Welt- und Europameisterschaften regelmäßig vordere Platzierungen erreicht und Deutschland bei sage und schreibe 4 Olympischen Spielen vertreten. Im Interview sprechen wir mit ihm über seinen Weg in den Leistungssport, warum Gehen viel mehr als ein schnelles Spazierengehen ist und wie man Weltklasse in einer Sportart wird, die gleichzeitig technisch höchst anspruchsvoll, mental extrem fordernd und physisch gnadenlos ist. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Servus Chris, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, lieber Chris, du bist uns aus Südafrika zugeschaltet, aus dem Trainingslager. Tatsächlich ja selbe Zeitzone, sehr, sehr spannend, das wissen viele gar nicht.
Nee, leider nicht. Ach, nicht? Ich bin schon eine Stunde weiter.
Ach, ja. Du bist schon eine Stunde weiter.
Also durch die Sommerzeit hat sich so ein bisschen geändert.
Ach, okay. Ich dachte, es wäre dieselbe Zeitzone, aber ist ja fast dieselbe Zeitzone. Macht nichts. Wir starten jetzt direkt mit dem Fragensäckchen in unserem Podcast. Das heißt, Olli nimmt die Rolle der Losfee ein und hat eben eine Frage für dich gezogen. Und dadurch, dass du uns eben per Zoom zugeschaltet bist oder online zugeschaltet bist, wird jetzt Olli dir die Frage vorlesen und du darfst sie beantworten.
Es ist tatsächlich die Frage geworden, wo bei einigen immer Schweißperlen auf der Stirn erscheinen. Wenn du ein eigenes Sportteam gründen könntest, welchen Namen würdest du wählen?
Das ist ganz lustig. Wir waren mal bei Athletics und da wollten wir den Teamnamen Mein Lieblingsteam. Und wenn der Sprecher quasi unser Team aufgerufen hat, dann hat er immer gesagt, Mein Lieblingsteam. Und das war einfach nur quasi unser Name für unser Team. Und somit war es quasi immer so wie so ein kleiner Joke. Der Sprecher hat uns vorgelesen und hat dann sein Lieblingsteam vorgelesen. Hat
wahrscheinlich okay. Mein
Lieblingsteam. Das ist geil. Das ist eine Antwort, die wir bisher tatsächlich auch noch nicht hatten. Also, Christopher Linke geht mit Mein Lieblingsteam ins Rennen. Sehr geil.
Genau.
Nice. Ja, sehr gut, Chris. Für alle, die dich jetzt noch nicht so gut kennen, wer ist Christopher Linke in 3 Sätzen?
Puh. Das ist ja so ein bisschen Eigenlob, würde ich mal sagen. Christopher Linke ist ein deutscher Geher, der mittlerweile seit knapp fast 20 Jahren den Gehsport betreibt. Zweifacher deutscher Rekordhalter über 35 und 20 Kilometer, 21-facher deutscher Meister im Gehen und 4-facher Olympiateilnehmer.
Mic drop. Ja, wow, also da können wir uns auf jeden Fall schon mal auf einiges gefasst machen, worüber wir später vielleicht noch auf jeden Fall noch drüber sprechen. Wie würdest du vielleicht noch so jetzt zu Beginn mal deinen sportlichen Charakter beschreiben? Eher so analytisch, emotional oder bist du schon eher so ein ehrgeizig getriebener Mensch?
Ich würde mal sagen, im Laufe der Zeit wird man natürlich eher ruhiger, gelassener. Die Tiefen und Höhen kennt man mittlerweile. Deswegen bin ich eher gelassen. Bei mir, mein großer Vorteil, ich bin Wettkampftyp, ich liebe den Wettkampf und dadurch habe ich im Wettkampf eigentlich immer keine Probleme. Ich habe wenig Nervosität, wahrscheinlich geschuldet daran, dass man schon hunderte Wettkämpfe gemacht hat und eigentlich alles erlebt hat, überall war, die Gegner tendenziell immer die gleichen sind, ob man bei einer Olympiade ist, bei einer Weltmeisterschaft. Natürlich, Europa sind die europäischen Gegner, aber man kennt sich, man ist so ein geschworener Kreis, da die GEA ja nicht so eine riesige Massen an Teilnehmer haben. Man kennt sich mittlerweile, man ist befreundet und deswegen ist es so ein Wettkampf, ist für mich immer, ich freue mich, meine internationalen Freunde zu treffen und man hat dann halt einen Wettkampf, in dem man dann an dem Tag ein Gegner ist oder in den paar Stunden und am Ende ist man Freund und vorher ist man Freund. Und das finde ich im Gehen eigentlich immer so klasse, dass man vor einem Wettkampf sogar sich mit seinen engsten Gegnern warm macht. Man steht an der Startlinie, dann geht es darum, wer ist der Beste und am Ende kommt man ins Ziel, gratuliert und am Abend wird ein Bierchen zusammen getrunken. Also das ist halt das, was ich halt bei unserer Sportart so gut finde.
Mhm. Auf jeden Fall sehr verständlich. Ist das dann oder ist so dieses Verhältnis von dir jetzt zu dem Gehsport, wie wir jetzt gerade gelernt haben, eher ein entspanntes ist? Ist das auch der Grund, warum du sagen kannst, okay, vielleicht bin ich deswegen auch so gut geworden, weil ich mich da nie so richtig verkrampft habe?
Ja, weil ich habe festgestellt, wenn man sich zu hohe Ziele setzt oder zu verkrampft ist und vielleicht, weil so ein Wettkampf ist ja lang, da kann ja so viel passieren. Man kann zum Anfang seine Probleme haben und wenn man sich sofort aufgeben würde, dann wäre der Wettkampf frühzeitig beendet und man hat halt manchmal, oftmals auch irgendwelche Löcher, wo man sich vielleicht nicht so gut fühlt in den Momenten und dann kommt man da wieder raus und am Ende ist man überrascht, dass man hinten raus doch viel, viel schneller sein kann. Und das ist meine Gelassenheit. Also quasi, wenn ich ohne Druck an so einen Wettkampf gehen kann, ist natürlich schwierig, wenn man beim Olympiafinale ist und dann sagt man, ah, ich habe jetzt keinen Druck, ich hab ja nur das ganze Jahr hart trainiert und jetzt geht es ja um nichts. Man muss es versuchen auszublenden. Und wenn man das halt schafft, wenn man den Druck gar nicht an sich ranlässt, dann ist es eigentlich immer am besten. Und dann ist man am lockersten und man lässt sich eher überraschen, da, wie gut man ist. Also ich habe mal was gelernt von einem sehr erfolgreichen 800-Meter-Läufer, Lewandowski heißt der, nicht der Fußballer, Maciej Lewandowski, und der hat gesagt, ich gehe zum Wettkampf und ich möchte mein Bestes geben. Mir ist die Platzierung am Ende egal. Wenn ich am Ende mein Bestes gegeben habe, dann bin ich damit zufrieden, ob ich gewinne oder nur Fünfter werde. Und das habe ich mir irgendwie dann so zu Herzen genommen, weil am Ende, wenn ich alles gegeben habe und die Gegner sind besser, na, was soll ich denn machen? Was soll ich machen? Ich kann ja nur das geben, was ich drin habe. Und wenn ich schaffe, alles zu geben, was ich an dem Tag halt drin habe, dann muss ich damit zufrieden sein mit meiner Platzierung. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen entspannter an die Wettkämpfe rangehen lassen, sodass ich mir gar nicht so diese Druck gesetzt habe, Top-8-Platzierung, Top-3-Platzierung, sondern ich bin eher so, mal gucken, was heute drin ist. So dieses Spaßige, obwohl es natürlich um vieles geht im Leistungssport. Ja, man hat ja nicht nur Spaß und man macht ja den Sport nicht, weil es so viel Spaß macht, sondern teilweise ist es ja Beruf oder hängt ja auch eine Menge Förderung. Aber Druck hemmt eher. Und das musste ich lernen und das habe ich gelernt. Und deswegen bin ich dann an den Wettkämpfen eher rangegangen, am Gucken, eher mich vor Freude. Ich habe jetzt Bock, mich hier mit meinen Gegnern, teilweise Freunde, zu duellieren. Und dann werden wir mal sehen, wo ich rauskomme. Und das waren am Ende immer die besten Wettkämpfe.
Ich habe tatsächlich noch kurz eine Zwischenfrage. Also ich fand es total spannend, was du jetzt gerade auch erzählt hast, auch mit dem Zitat, was du genannt hast. Aber ich stelle mir immer so ein bisschen die Frage, woran merkst du eigentlich auch als Leistungssportler, dass du wirklich dein Bestes gegeben hast? Also gibt es da so ein paar Indizien für dich oder muss man da total platt sein danach? Woran merkt man das? Gibt es da so ein paar Dinge, woran du das festmachst?
Na, das merkt man sehr, sehr leicht, wenn es hinten raus richtig, richtig doll wehtut. Wenn es hinten raus richtig wehtut und man muss sich quälen wie so ein, ja, also man muss auf dem Zahnfleisch quasi, auf dem Zahnfleisch kriecht und man kann gar nichts mehr. Man kann alles oder man hat alles gegeben und am Ende ist man nur froh, dass der Wettkampf endlich vorbei ist. Dann weiß man, man hat alles gegeben.
Und du, muss man sagen, siehst es ja als Geher zumindest auch an deiner Zeit. Vielleicht auch manchmal, ob du dein Bestes gegeben hast oder nicht.
Ja, aber die Tagesform spielt halt auch viel. Dann bei uns ist eine Sommersportart. Tendenziell im Hochsommer weiß jeder, da ist es ein bisschen schwieriger. Man schwitzt mehr, man verliert mehr Elektrolyte, man ist einfach nicht so leistungsfähig wie bei 10 Grad. Und deswegen sind bei uns immer die Zeiten relativ. Also man darf sich immer nicht so auf die Zeiten versteifen. Also so ein Ironman ist ja auch nicht immer gleich, wenn Wind, wenn Hitze oder sonst was kommt, dann sind die Zeiten ja doch extrem unterschiedlich. Und so ist halt bei uns auch. Wenn ich jetzt einen Wettkampf an Tokio denke, da waren halt 30 Grad mit 90% Luftfeuchtigkeit. Da hat man natürlich nicht die Zeiten am Ende wie bei so einem Frühjahrswettkampf mit 12 Grad und ein bisschen, ja, ein bisschen Nieselregen oder sowas. Also die Zeiten, da ist es immer sehr schwierig, gerade im Langstreckenausdauerbereich, sich immer zu vergleichen. Ist leider das Problem, dass man schnell daran denkt, warum hat er denn das beim Jahreshöhepunkt nicht eine Bestleistung abgerufen, aber es liegt daran, dass es halt tendenziell bei uns im Jahreshöhepunkt der Sommer, der Hochsommer, sehr, sehr warm ist.
Bevor wir jetzt noch ein bisschen mehr auf deine Sportart und auf deine Karriere eingehen, vielleicht noch mal zurück zu deinem Charakter. Wenn du dich außerhalb des Sports mit irgendwas beschäftigst, was machst du da am liebsten?
Ich bin sehr ehrgeizig, muss ich sagen, aber durch den Leistungssport habe ich gelernt zu verlieren. Also ich wette sehr gerne, also so kleine Spielchen, wir spielen Dart und wer ist der beste Dartspieler, wir gehen bowlen, wer ist der beste Bowler. Also ich mache immer gerne den Kampf, also das Duell. Das ist so meine Eigenschaft als Person. Also den liebe ich halt so. Wenn jemand, oder lass uns wetten, wer ist schneller oder irgendwie sowas. Also so eine kleinen Spielchen mache ich immer sehr gerne beim Basketball oder sonst wo. Also Sport ist natürlich ein Riesenteil meines Lebens. Ich bin ein sehr, sehr großer Handballfan. Das muss ich auch noch dazu sagen. Ich war früher Handballer, bevor ich zur Leichtathletik gekommen bin. Also das war mein erster Sportart und seitdem ist eigentlich von klein auf Handball meine Riesenleidenschaft. Dann ist natürlich, kommt noch dazu, das kann ich mit meinem Sport sehr gut verbinden, das Reisen, was mir sehr, sehr Spaß macht. Und das ist so, was ich, den Lifestyle eines Sportlers finde ich halt super. Also ich mag es nicht in Deutschland zu sein im Winter. Jetzt zum Beispiel Südafrika, ihr habt minus 10 Grad zu Hause. Ich habe heute 25 Grad gehabt, schöne Sonne mit kurzer Hose, sitze ich im Café nach dem Training. So, das sind so die kleinen, aber feinen Unterschiede, die ich sehr, sehr mag. Und deswegen finde ich dieses Sportlerleben an sich schon sehr, sehr gut.
Spannend. Das heißt, du liebst es einfach, sich sportlich zu betätigen, auch zu reisen und einfach auch mit Freunden Zeit zu verbringen, oder?
Genau,
Okay.
ja.
Eine Frage dazu, weil du auch Darts erwähnt hast. Hast du denn schon mal die 180 geworfen?
Nee, nee, also so gut bin ich jetzt nicht. Also ich bin hier, ohne vielleicht, die anderen werden es nachträglich hören. Ich würde mal sagen, ich bin schon der beste Dartspieler von uns. Aber wir machen natürlich nicht hier Double Out und sowas. So gut sind wir nicht. 180 habe ich noch nicht. Ich habe mal, letztes Jahr war ich ziemlich gut. Da haben wir auch ein Spiel draus gemacht. Da haben wir nicht 510 oder 310 runter, 301 runtergespielt, sondern einfach nur immer 20er. Und da habe ich meine 140 geworfen, ja.
Auch gut, auch
Aber
gut.
es war halt nicht im Spiel, sondern in diesem Spiel.
Ja. Also ich kann dich beruhigen, ich glaube, wir haben es beide auch noch nicht geschafft, ne? Also ist auch ein elitärer Kreis, ne? Aber gut, dann
Ja.
kommen wir tatsächlich zu einem Punkt, den du eben schon so ein bisschen angerissen hattest, auch mit dem Handball. Wir wollen nämlich noch so ein bisschen zurückblicken, so zu deinem Beginn, also zu deinem Karriereanfang. So, wie war das denn bei dir, gerade als du jetzt in der Kindheit oder in der Jugend warst? Hast du da schon auch direkt Anzeichen gemerkt, sodass du wirklich auch mal Leistungssportler werden möchtest?
Also ich habe als Kind schon immer gerne Sport gemacht, muss ich sagen. Ich bin mit 5 Jahren zum Handball gekommen. Mein Vater war damals Trainer der Männermannschaft bei mir im Ort. Ich komme aus Werder. Und demzufolge waren wir als kleine Kinder schon immer mit in der Halle. Und irgendwann haben wir halt selber mit dem Handball angefangen. Wir durften im ersten Jahr noch nicht spielen, weil man Handball erst mit 6 Jahren spielen darf. Also wir haben zum Anfang eher so ein bisschen Mini-Training gemacht, so ein bisschen Werfen, Rennen und sowas, bevor wir dann angefangen haben mit Handballtraining. Und nee, also ich war jetzt nicht ein Kind, der mit 6 gesagt hat, ich möchte mal Handballprofi werden, sondern es hat mir immer Spaß gemacht, Sport hat mir Spaß gemacht. Zum Werdegang mit Handball habe ich irgendwann aufhören müssen, weil ich viel zu ehrgeizig war, weil ich halt nicht trainieren konnte. Und da ist man natürlich im Mannschaftssport immer so ein bisschen leicht, die Schuld an jemand anders zu verteilen, der Schiedsrichter, der Torwart oder warum hast du denn den 7 Meter nicht reingeworfen? Da muss ich sagen, da war ich vielleicht nicht so das beste Kind, auch so Mensch, ärgere dich nicht, habe ich mich immer sehr groß geärgert. Sowas halt. Und dann bin ich halt irgendwann über das Handball, weil ich halt immer talentiert im Laufen war, ich hatte eine Position, wo ich viel rennen musste, bin ich irgendwie zum Laufen gekommen. In meiner Heimatstadt, wir haben so einen Volkslauf, da wo sich die Grundschulen treffen und da bin ich dann halt mitgelaufen und da war ich irgendwie mit, keine Ahnung, 6, 7, 8 Jahren immer der Beste, obwohl ich eigentlich gar nicht dafür trainiert habe. Ich war halt der Handballer und habe dann die Fußball, also was man ja als Kindersport, es gibt ja Fußball, Handball und alles Mögliche, und dann war ich halt immer der Beste. Und bis mich dann irgendwann mal meine Sportlehrerin angesprochen hatte, na, ich habe hier jemanden in Potsdam an der Sportschule, möchtest du mal zum Lauftraining gehen? Da habe ich gesagt, ja, kann ich ja mal ausprobieren, weil ich ja natürlich, wenn man was macht, wo man gut drin ist, macht es ja auch Spaß. Und dann habe ich halt das ausprobiert und dann war es aber so der, ich sag mal so, der schneidende Punkt war dann bin ich auf die Sportschule gekommen als Leichtathlet und musste mich dann entscheiden, weil ich ja zum Leichtathletiktraining musste und wollte, konnte ich nicht mehr zum Handballtraining gehen. Und dann hieß es, ja, entweder du kommst zum Training oder du musst in die zweite Mannschaft. Und das war natürlich für mich dann keine Option. Dann habe ich gesagt, okay, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf die Leichtathletik, war dann erst Läufer, so wie. Ich meine, keiner, ich meine, ihr macht ja einen guten Podcast, aber ein Geher, also jetzt mit einem Geher zu sprechen, ist ja schon eine Rarität, würde ich mal sagen, weil so viele Leute in Deutschland machen das nicht.
Wie viele
Bitte?
machen es denn in Deutschland?
Also wir haben einen sehr großen Seniorenbereich. Das Problem ist, Gehen ist kein Volkssport. Gehen ist eine technische Disziplin, wo man bestraft wird, wenn man die nicht richtig einhält. Also nicht jeder kann diese Technik, der es nicht gelernt hat. Demzufolge haben wir nicht solche Volkssportwettkämpfe, wo sich 10.000, 5.000, 1.000 Leute treffen, sondern es sind immer relativ kleine Wettkämpfe. Und entweder macht man das Gehen professionell oder eher gar nicht. So, also wir haben nicht dieses klassische, sage ich jetzt mal, zweite, dritte Reihe Athleten, sondern professionell,
spannend,
die dann wirklich an internationalen Wettkämpfen teilnehmen, oder man macht es gar nicht. Und da sind wir aktuell vielleicht, würde ich mal schätzen, 15 Männer, die Gehen betreiben in Deutschland.
Aber was hat dich dann jetzt damals dazu bewegt, zu sagen, ich möchte jetzt weg von den klassischen Laufdisziplinen und hin zum Gehen?
Ja, da ist natürlich das oft gefragt, wie kommt man zum Gehen, weil Gehen kennt man eigentlich nicht. Ich komme aus Potsdam. Potsdam hat eine sehr große Tradition im Gehen, hat alles gewonnen. Wir haben Olympiasieger, wir haben Weltmeister. Mein Trainer aus Potsdam war selber Medaillengewinner bei Olympiade. Und man muss quasi Gehen sehen, um Gehen nachzumachen. Das ist immer so, so würde ich das sagen. Man sieht Gehen und man denkt sich, oh, okay, was machen die da? Sieht ja erstmal ziemlich komisch aus. Und man könnte denken, und so war es auch mein Einstellung, ach, das kann ich auch. Ist ja nun Gehen, also kann ja nicht so schwer sein. Und man merkt aber leider sehr früh, dass es unglaublich anstrengend ist. Und so war es halt bei mir auch. Ich war in der Sportschule in Potsdam und hatte das große Glück, dass als Quereinsteiger in meine Klasse Geher gekommen sind. Und da habe ich das erste Mal Gehen gesehen. Und dann habe ich, genauso wie jeder denkt, ach, Gehen kann ich auch, bin mal hinterhergegangen. Und das hat aber mein Trainer gesehen und der hat mein Talent erkannt. Also ein geschultes Auge sieht eigentlich sofort, ob jemand versucht zu gehen oder wirklich geht. Man sieht ja oft, dass Leute versuchen zu gehen, ja, so mit, also die denken, die strecken die Knie durch, aber sind nicht durchgestreckt, sondern ist mehr so ein Laufen. Und das hat er bei mir gesehen und dann hat er mich angesprochen, ob ich denn mal das Gehen ausprobieren wollte. Na, zum Anfang wollte ich das natürlich nicht, weil man macht eine neue Sportart. Gehen ist jetzt nicht unbedingt eine Sportart, wenn man es nicht gut kann, dass jeder sagt, boah, geil, gehen, sieht da richtig cool aus, sondern eher, okay, was machst denn du hier? Hast du irgendwelche Probleme?
Das ist ein Punkt, ja.
So, und da wollte ich das natürlich nicht. Aber dann habe ich halt gemerkt, ich habe es ausprobiert und habe mich stetig verbessert. Zu dem Zeitpunkt bin ich als Läufer so ein bisschen in der Leistung stagniert. Andere haben mich überholt, wo ich eigentlich mal besser war. Und dann habe ich halt Gehen ausprobiert und habe eigentlich gemerkt, boah, jeden Tag, jede Woche verbesserst du dich, wirst immer besser. Du kannst es immer länger. Und das hat mir dann halt wieder Spaß gemacht. Und dann, wie die Geher in meine Klasse gekommen sind, war so, 2003 hat in Potsdam, aus Potsdam jemand eine Bronzemedaille gewonnen bei der Weltmeisterschaft. Und dann habe ich 2004 bei Olympia das Gehen gesehen. Und 2004 sind Geher in meine Klasse gekommen. Also es hat so, krass, ich habe das erste Mal Gehen im Fernsehen gesehen, fand es echt cool, weil es waren 50 Kilometer, es war sehr lange. Und ich habe mir so gedacht, so, also 50 Kilometer, 4 Stunden live im Fernsehen und ich wusste, nach wie vor kann ich dir sagen, wer in der Spitzengruppe war. Obwohl es jetzt 21 Jahre her ist. Aber weil ich da 4 Stunden vor dem Fernsehen gesessen habe, dachte ich so, ey, 1000 Mal den Namen gehört, ja, so, wäre eigentlich cool, wenn du das wärst. So, die Leute, die kennen dich danach. So, und im Herbst sind dann halt die Geher in meine Klasse gekommen, 2004, und nach 8 Monaten, nachdem ich es ausprobiert habe, bin ich Deutscher Meister geworden.
Krass.
Und dann bin ich dabei geblieben.
Wow. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Story, muss man ja auch dazu sagen. Und ich halte fest, es gab ja auf jeden Fall auch so ein paar prägende Momente bei dir. Also einerseits auch so ein bisschen, dass es halt mit Handball nicht geklappt hat. Dann halt auch so ein bisschen dieser prägende Moment im Fernsehen, als du das verfolgt hast. Aber dann auch eben, dass dann die Mitschüler bei dir in die Klasse gekommen sind. Was würdest du sagen, was für eine Rolle hat denn auch der Standort Potsdam für deine Entwicklung gespielt?
Na, also erstmal im Osten, da gibt es ja noch Sportschulen, richtig funktionierende Sportschulen. Also ob jetzt die Leistung entwickeln gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wir haben wenigstens die Möglichkeit, dass man ab der 6. Klasse in einem halbwegs professionellen Umfeld seinen Sport ausüben kann. Das heißt Vormittagtraining, Schule, Nachmittagtraining. Ist natürlich auch eine Riesenumstellung, wenn man sich überlegt, mit 12, 13 Jahren, man geht um 6.30 Uhr zur Schule, also fährt mit dem Bus zur Schule und kommt dann 19 Uhr zurück. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr anstrengend. Und da muss man erstmal durchkommen. Also diese Jahre muss man erstmal überstehen. Und das ist natürlich super in Potsdam. Also wir haben eine sehr gut funktionierende Sportschule. Wir haben sehr, sehr gute Trainingsmöglichkeiten. Und wir haben alles an einem Stützpunkt. Also das ist so ein Riesenvorteil, was wir in Potsdam haben, dass wir wirklich für jede Sportart, die auf der Sportschule drauf ist, gleich nebenan quasi die Sportmöglichkeiten haben. Und das natürlich, hätte ich das nicht gehabt, wäre es wahrscheinlich nie dazu gekommen, dass ich überhaupt mal so erfolgreich werde.
Werbung.
Ihr wisst, wir sind ständig am Schauen, was sich in der Sportwelt so tut. Und vor kurzem haben wir ein mega spannendes Sport-Startup kennengelernt. Mir gegenüber sitzt jetzt Benny, einer der Gründer von Loda Sports. Benny, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, Benny, was steckt denn hinter Loda Sports?
Ja, im Grunde ist das eine klassische Gründungsgeschichte. Irgendwann habe ich eine Sporttasche gebraucht. Ich war mit dem, was ich online und offline gefunden habe, nicht zufrieden und habe mir die Frage gestellt, es muss doch irgendwie besser gehen. Es kann doch nicht sein, dass das alles ist. Und am Ende ist unser Projekt Loda Sports entstanden.
Und was macht eure Sporttasche jetzt so besonders?
Ich glaube, das Besondere daran ist, dass sie wirklich mit SportlerInnen entwickelt wurde, hochfunktionell ist und von wirklich sehr guter Qualität. Um da nur ganz wenige Beispiele zu nennen, sie hat eine Rucksackfunktion, sie hat ein Wertsachenfach und ganz toll finden die Kunden auch unser Nassfach.
Das heißt, ihr habt eine hohe Kundenzufriedenheit?
Ich behaupte, man könnte sagen, nach 25.000 verkauften Sporttaschen und online einer wirklich, wirklich sehr guten Bewertung, dass ich da selbstbewusst Ja sagen kann, genau.
Das freut uns. Eine schöne Geschichte. Und wir von Beyond Sports sind überzeugt, das ist wirklich die perfekte Sporttasche für alle, die sportlich aktiv sind und noch nicht die richtige Tasche gefunden haben. Und für unsere Zuhörer gibt es ein besonderes Angebot. Mit dem Code BS10 könnt ihr jetzt bei Loda Sports 10% Rabatt sparen. Dein Weg zur perfekten Sporttasche beginnt hier. Benny, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank euch. Hat mich sehr gefreut.
Werbung Ende.
Ich finde deinen Weg irgendwie auch so total interessant. Es hat jetzt auch voll Spaß gemacht, dir auch zuzuhören, wie du so deinen Weg uns erklärt hast, wie es dann auch so zur Olympia ging. Und ich meine, ich denke, es geht vielen so, dass sie einfach sagen, hey, das ist mein großer Traum, ich möchte da irgendwann mal sein. Und bei dir war es ja dann so, du hast dir gesagt, hey, in 4 Jahren ist Olympia, ich will da das erste Mal dabei sein. Und du hast dir diesen Traum ja tatsächlich erfüllt. Wie waren denn diese 4 Jahre? Also gab es dann viele Aufs, gab es auch ein paar Ups? Kannst du uns auf diese 4-Jahres-Reise vielleicht auch nochmal so ein bisschen mitnehmen, wo du dann auch wirklich gemerkt hast, so, hey, ich kann international wirklich mithalten und ich habe das Zeug dazu, ich schaff's, zur Olympia zu gehen?
Also dazu muss ich sagen, das war eigentlich eher ein Auf. Ja. Weil du musst dir vorstellen, ich habe 10. Klasse Abschluss gemacht, habe dann eine Ausbildung angefangen und natürlich wenig Geld. Ausbildung, klar, verdient man kein Geld. Man sucht sich so einigermaßen die Trainingslager zusammen zu sparen. Man hat eigentlich kein Geld für Trainingslager. Man nimmt seine Ersparnisse. Also dazu muss ich sagen, mein Elternhaus ist jetzt nicht so reich, dass sie mich so unterstützen konnten, dass sie sagen, ey, hier, mach die ganzen Trainingslager, sei professionell und lebe deinen Traum, sondern es war eher, ich muss mir alles hart erarbeiten. Und dann bin ich natürlich in die Bundeswehr gekommen und habe das erste Mal richtig Geld verdient. So. Und damit hatte ich natürlich auch die Möglichkeit, dementsprechend auch die Trainingslager zu machen und war unabhängiger. Und über diese Zeit und dann halt stetig verbessert, motiviert gewesen, weil dann erst mal in Südafrika Trainingslager. Es war für mich halt vorher, da war ich als Läufer, war ich mal in Zinnowitz im Trainingslager oder mal in Oberhof. Also ich war, solange ich Läufer war, nie im Ausland. Also ich war das erste Mal dann mit 18, mit 19 im Ausland im Trainingslager. So, das hat mir alles die Bundeswehr ermöglicht. Und dann ging es halt Step by Step. Dann habe ich halt mich für das erste Mal für den Jahreshöhepunkt bei einer EM qualifiziert. Dann war eine WM. Also wir haben ja immer, in der Leichtathletik hast du immer einen Höhepunkt im Jahr. Es wechselt im Jahr immer ab. Alle 2 Jahre hast du eine Weltmeisterschaft. Alle 4 Jahre offiziell eine Europameisterschaft, eine große. Und dann alle 4 Jahre eine Olympiade. Und dann hast du jedes Jahr quasi einen so einen Höhepunkt. Und bei mir war es halt dieser klassische Werdegang von Europameisterschaft zur Weltmeisterschaft zu Olympia. So, also ich habe jeden Schritt mitgemacht und ja, und dann habe ich mich stetig verbessert und dann hatte ich irgendwann dann die Qualifikation und dann war es super. Also da war es eigentlich eher rosig. Aber dann natürlich, wenn man das geschafft hat, dann ist ja, ich sage immer so, ich war auch mal Teamkapitän der deutschen Nationalmannschaft 2023, da musste halt so eine kleine Rede halten von der Nationalmannschaft. Und dann sage ich, für alle Leute, die das erste Mal da seid, sind, genießt es. Ihr seid hier, keiner verlangt irgendwas Weltbewegendes von euch. Ihr seid das erste Mal dabei, lernt und genießt dieses Ereignis. Und so war halt bei mir auch meine erste Olympiade. Ich hatte Glück, dass meine erste Olympiade in London war. Und viele Athleten, weiß nicht, wie viele Olympiateilnehmer ihr mal so im Podcast hattet, werden sagen, die besten oder die schönsten waren London. Also, und das, da gehe ich voll mit. Also wenn ich mir überlege, dass man das erste Mal bei Olympia zum Beispiel 21 in Tokio war und dann hast du halt so eine Olympiade ohne Zuschauer. Ja, du hast total isoliert, konntest nichts mit dem Publikum agieren. Ja? Du hast keinen Kontakt mit den Japanern gehabt. Wenn ich mir überlege, das war meine erste Olympiade. Und man denkt ja, Olympiade ist immer so dieses Große, man trifft andere Sportarten und. Und dann hast du so eine komplett isolierte Olympiade, dann ist es nicht das, was Olympia steht. Und da habe ich halt Glück, dass für mich London das absolut Schönste war. Also ich war niemand im Grunde, ich war ein ganz kleines Licht und trotzdem habe ich mich gefühlt, als wäre ich hier, keine Ahnung, Cristiano Ronaldo, so nach dem Motto. Und das war ein super. Und dann habe ich gesagt, ey, in 4 Jahren will ich wieder dabei sein, weil das war so cool. Ich habe da meine Sport, ich habe da, also ich bin ja, wie gesagt, ich bin großer Handballfan, habe da meine Idole beim Handball getroffen, obwohl ich Leichtathletik war, habe mich mehr gefreut, weil ich irgendwelche Handballer gesehen habe, als hier irgendwelche Leichtathleten, weil die habe ich ja schon bei der WM davor gesehen. Und das war halt einfach das, was mich halt dann motiviert hat und wo ich halt gesagt habe, ey, da möchte ich wieder hin.
Wir wollen später nochmal genauer kurz auf Olympia eingehen, aber du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass es nur wenige Geher in Deutschland gibt, dass die Disziplin sehr besonders ist. Jetzt wollen wir natürlich noch von dir hören, warum ist die Disziplin Gehen so besonders?
Ja, also die Disziplin Gehen ist besonders, weil es die einzige Leichtathletik-Disziplin ist, die nach Regeln bewertet wird. Also es gibt 2 große Regeln, die man manchmal schon gehört hat. Das ist einmal die Kniestreckung. Das bedeutet, sobald die Ferse den Boden berührt, also man muss mit gestreckten Beinen sich fortbewegen, sage ich mal, und sobald die Ferse den Boden berührt, muss das Knie gestreckt sein. Dadurch kommt diese etwas abgehackte Bewegung zustande, weil es tendenziell immer eine Abbremsbewegung ist. Jeder, der mal irgendwie gelaufen ist in so ein kleines Loch und dann mal mit gestreckten Beinen in so ein Loch gelaufen ist, der merkt, wie er dann so hochschnipst. Und das ist halt beim Gehen auch so. Und dann ist halt die, was immer ein bisschen falsch verstanden wird, dieser Bodenkontakt, dass man halt nicht im Gegensatz zum Laufen fliegen darf, also springen darf, sondern tendenziell muss immer ein Bein. Und jetzt kommt der Unterschied, was die Leute nicht so wissen und was die Zeitlupen gerne auch mal zeigen. Wir haben auf der Runde, wir gehen immer auf kleinen Runden, 1 oder 2 Kilometer, sind international 6 bis 9 Gehrichter, geschulte Kampfrichter, die nur dazu zuständig sind, deine Gehtechnik, also die Regeln zu bewerten. Und die sagen, ob du gehst oder nicht. Und die müssen mit ihrem bloßen Auge erkennen, ob du Flugphase hast oder nicht. Das Problem ist, dass Sport ja immer schneller wird. Immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt versuch mal, wir gehen ungefähr 4 Meter pro Sekunde, was 15 km/h bedeutet. 15 km/h, beide Beine auf dem Boden. Also wir haben ja die Möglichkeit, also man kann ja nicht so wie beim Sprint, sagen wir mal, 2,5 Meter Schritte machen, sondern wir machen tendenziell 1,30 Meter Schritt, echt als Großathlet. Und das bedeutet, wir machen 4,2 Meter pro Sekunde mit einem 1,30 Meter Schritt. So, dass du versuchst, so ein bisschen zu fliegen, dass du den 1,30 Meter Schritt vielleicht ein bisschen 1,40 Meter Schritt draus machen kannst, sieht der Kampfrichter nicht. Und das ist auch die Regel. Er muss mit seinem bloßen Auge erkennen, dass du Flugphase hast. Alle Zeitlupen werden dir sagen, die Geher, die gehen ja nicht richtig. Das ist aber nicht die Regel, sondern die Regel ist, der Kampfrichter, der geschulte Kampfrichter muss es erkennen. Und erst wenn man es übertreibt, dann erkennt er das. Und dann wirst du disqualifiziert. Dann hat jeder Kampfrichter die Möglichkeit zu sagen, er geht sauber oder er geht unsauber. Und wenn 3 von den 6 Kampfrichter entscheiden, der Athlet geht unsauber, dann haben sie vor 3 Jahren eine Regel eingeführt, dass man nicht sofort disqualifiziert wird, sondern man kriegt eine Zeitstrafe. Man muss quasi in so eine Box rein, das nennt sich Penalty Box. Und je nachdem, wie lang die Strecke ist, für jede 10 Kilometer gibt es 1 Minute Sperre quasi. Also 20 und 35 waren es ja aktuell. Ab nächstes Jahr haben wir neue Strecken. 2 und 3,5 Minuten Pause. Und dann darfst du wieder einsteigen. Und wenn dann noch ein weiterer Kampfrichter, der 4., sagt, du gehst immer noch unsauber, dann bist du raus. Dann bist du disqualifiziert. Und also es bleibt halt spannend, weil man nicht weiß, ob sein Idol oder sein Athlet, für den man ist, bis ins Ziel kommt, ohne noch disqualifiziert zu werden. Deswegen muss man den Wettkampf eigentlich bis zum Ende verfolgen, weil es ja bis auf den letzten Meter spannend bleiben kann oder beziehungsweise Disqualifikationsanträge reinkommen können und der Athlet wird noch disqualifiziert. Weil gerade hinten raus ist das große Problem, dass Kraft nachlässt, dass man eventuell in diesen Zweikampf kommt und einer kann halt schneller gehen und man versucht, dieses hohe Tempo mitzugehen. Man macht, ich sag mal, Fehler eher nicht, weil man hat einen Stil und da ist jetzt, das ist jetzt nicht ein Fehler, den ich gemacht habe und dann bin ich disqualifiziert, sondern tendenziell lässt die Kraft nach. Man kann nicht mehr so sauber den Stil einhalten und macht Fehler, beziehungsweise, ja, Fachdeutsch ist egal, man macht Fehler und dadurch kann man am Ende noch disqualifiziert werden.
Das heißt, kann man das aber so sagen, dass ihr Geher immer so ein bisschen mit dem Feuer spielt?
Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich habe jetzt nicht diesen klassischen, ich habe noch keinen Antrag, ich kann unsauber gehen. Das wäre so, wenn du sagen würdest, man hat ja einen Bewegungsablauf. Und den Bewegungsablauf, den habe ich jetzt, weiß ich nicht, wie viele Millionen Mal schon gemacht. Und dann so einfach sagen, jetzt mache ich den mal anders, ist schwierig. Wenn man eine gewisse Technik hat oder einen gewissen Bewegungsablauf, dann ist der immer gleich. Was passieren kann, und da ist es leider, da ist man als Deutscher leider so ein bisschen im Nachteil, weil der Deutsche immer sehr, sehr, also wir haben ja internationale Richter aus Ländern. Und natürlich kenne ich die deutschen Kampfrichter besser als die internationalen. Und am Ende ist man Deutscher und Spanier und Italiener. Und natürlich ein Deutscher ist leider das große Problem, dass er mal sehr genau ist. Und der Deutsche würde mich disqualifizieren, wenn ich unsauber gehe. Auch wenn es um die Goldmedaille bei Olympia geht. Denn wenn der Deutsche sagt, oh, der geht leider unsauber, den muss ich disqualifizieren. So. Ich will nicht sagen, dass der Spanier anders reagieren würde, aber ich glaube schon. Mhm. Und der Spanier reagiert vielleicht so, oh, vorne, also und das passiert durchaus und das ist am Nachhinein im Wettkampf nachvollziehbar, weil es gibt eine Auswertung, wer hat wen einen Antrag gegeben, wann hat er einen Antrag, also wann hat er disqualifiziert und sowas. Und es ist häufig zu sehen, dass gerade hinten raus, wenn es um eine Medaille geht, gerne mal Nationen, andere Nationen disqualifizieren, um eventuell ihren Athleten so ein bisschen nach vorne zu. So wie im Skispringen, im Wasserspringen, im Turnen, da sieht man es häufig, dass man dann so guckt, hä? Ich habe keinen Fehler gemacht, warum kriege ich jetzt keine 10-0? Ja, weil der Italiener nicht möchte, dass du gewinnst.
Ja.
So. Und da haben wir in Deutschland leider das große Problem, dass die Deutschen Deutsche sind, sage ich mal so.
Ja, ja, verständlich auf jeden Fall. Ja, aber wie gehst du dann als Geher auch im Wettkampf damit so Disqualifikationen oder auch so ganz knappe Entscheidungen um? Gerade wenn du vielleicht sagst, hä, ich habe es jetzt nicht so empfunden.
Das ist genauso wie mit Doping. Ich habe darauf keinen Einfluss. Ich kann nur sagen, ich kann mir nichts vorwerfen. Ich habe meine Technik versucht, so gut es geht, zu gehen. Genauso wie ich mir sagen kann, ich habe nichts gedopt und ich habe ein reines Gewissen. Was der andere macht, ja, da habe ich keinen Einfluss drauf. Ich kann mich natürlich damit beschäftigen und ich kann mich wahrscheinlich, kann ich mir das Leben nehmen, wenn ich disqualifiziert werde und dadurch die Medaille nicht gewonnen habe. Oder ich muss mich damit abfinden und sagen, okay, das Gute ist ja, dass wirklich drei Leute sagen müssen. Also ich kann jetzt nicht nach so einem Wettkampf hin, ja, der Kampfrichter kann mich ja nicht leiden, weil ich bin Deutscher und der ist Russe und mag einfach keine Deutschen, der hat mich disqualifiziert. Nee, da waren ja noch zwei andere, die unabhängig sind. Die haben mich auch noch disqualifiziert. Also es ist immer so, dass ein Kampfrichter nichts ausmachen kann, aber drei können halt was oder beziehungsweise dann vier. Ich habe das große Glück, und da muss ich mal auf Holz klopfen, dass ich in meiner ganzen Karriere noch nie disqualifiziert wurde. Soll man natürlich nicht beschreien, aber irgendwann hat man einen gewissen Ruf, dass man eine saubere Technik hat. Und so ein Kampfrichter muss ich natürlich auch rechtfertigen, wenn ich 20 Jahre nicht disqualifiziert werde und meine Technik, die ändert sich ja nicht. Die ändert sich höchstens, wenn ich zu alt werde und mein Knie nicht mehr durchstrecken kann, weil ich halt so alt bin. Dann ändert sich vielleicht sowas. Aber meine Grundtechnik wird sich nicht ändern. Warum er mich auf einmal disqualifiziert hat, da gibt es ja auch Auswertungen. So, der ist jetzt hier die letzten 20 Jahre ohne Disqualifikation, warum wird er disqualifiziert? Muss er sich rechtfertigen? Also das wird jetzt nicht auf einmal willkürlich disqualifiziert, aber es kann auch sportpolitisch mal ein Antrag kommen, der jetzt nicht gerechtfertigt ist.
Okay, heißt es aber wiederum, dass es schon verschiedene Gehstile gibt von verschiedenen Sportlern?
Ja. Ja, ja. Also ich bin so ein, also wie gesagt, weil ich ja meinte vorhin schon, es wird immer schneller. Es wird immer schneller und dadurch ändert sich natürlich auch der Stil. Ich habe so ein, Da ich halt im fortgeschrittenen Alter bin, habe ich natürlich eher einen alten Stil. Also ich habe eher so dieses klassische Gehen mit viel Armeinsatz und langen Schritt. Dann gibt es halt so Südamerikaner, die sind, also ich bin halt groß, ich kann langen Schritt machen mit viel Armbewegungen. Dann gibt es natürlich kleine Athleten aus Südamerika, aus Asien, die sind sehr klein, die müssen sehr frequent gehen. Und das sieht dann natürlich dann ganz anders aus, als wie wenn ein großer, sage ich jetzt mal, ein bisschen eleganter. Also bei mir sieht es ein bisschen eleganter aus, weil ich halt einen größeren Schritt mache als so ein kleiner, wo man halt nicht sieht, ob der Kniestreckung hat oder nicht. Also es ist halt ganz klar, gibt es unterschiedliche Stile.
Aber es ist ja schon auch bei euch so, dass die Hüftbewegung und die Technik ja schon auch was Essentielles sind bei euch im Sport. Und da
Ja.
gibt es ja sicherlich auch dann besondere Arten, das zu trainieren, oder? Also wie sieht jetzt zum Beispiel bei dir auch ein Gehtraining aus?
Technik trainiere ich nicht mehr. Die Technik, die trainiere ich halt, indem ich die Sportart mache. Zum Anfang muss man natürlich erstmal so eine Technik lernen und dann hat man die irgendwann so im Automatismus, dass man die einfach nur abruft. Also ich denke, Neueinsteiger muss überlegen beim Gehen, wie man geht und ich gehe einfach los. So wie im Fahrradfahren, wie Auto.
Okay,
Wenn man ein halbes Jahr nicht
spannend.
gefahren ist, setzt man ins Auto und man fährt los. Da muss man auch nicht überlegen, ja, wo ist denn jetzt der erste Gang oder wo ist denn der dritte Gang, sondern man fährt los und man fährt los.
Finde ich jetzt voll interessant, dass du das sagst. Sorry, dass ich da reingrätsch, weil das hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht erwartet. Weil ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht so ist wie beim Tennis oder wie beim Skispringen, dass man halt auch immer wieder sich so ein bisschen eingrooven muss und dass es kein richtiger Automatismus ist. Deswegen finde ich das voll spannend, dass du gerade sagst, dass das eigentlich etwas ist, was man am Anfang lernt und dann verinnerlicht.
Ja, also den Fahrradfahrer, den fragst du ja auch nicht, wie er tritt.
Ja,
Also
klar.
der trainiert dieses Kraftausdauer, dass er einen hohen Gang fährt oder mal spritzt. Und das ist bei uns auch so. Also ich mache, wenn du mich fragst, was so ein typisches Training sind halt entweder ist sehr, sehr ausdauerlastig. Also von Strecken von 20 bis jetzt, wo wir neue Strecken kriegen, bis 40 Kilometer sind so die langen Strecken. Dann kommt noch Tempotraining dazu. Tempotraining beginnt bei mir meistens 500 Meter bis vielleicht 5000 Meter. In Wiederholungen, in vielen Wiederholungen. Und dann kommt man in guten Wochen durchaus auf 160 bis 180 Kilometer und an normalen Wochen vielleicht so 100 Kilometer, 120 Kilometer. Also, ich habe jetzt dieses Jahr knappe 5000 Kilometer trainiert,
Wow.
in 45 Wochen so. Also im Schnitt mindestens 100 Kilometer die Woche.
Und was für
Ja.
Distanzen gibt es beim Gehen?
Diese ganz, ganz klassischen, die vielleicht der ein oder andere mal gehört hat, waren 50 und 20 Kilometer. Das sind so die klassischen Gehstrecken, die, sage ich jetzt mal, ältere Leute kennen, von früher, Olympia und sowas. Im Gehen haben wir leider das große Problem, dass sich viele Neuerungen sich ergeben. Immer versucht man, diese Sportart interessanter zu machen, aber durch diese interessanter machen, nehmen sie gewisse Traditionen. So dass sie 2022 entschieden haben, wir haben jetzt nur noch die 20 und 35 Kilometer. Also nach Olympia 21 wurde die 50 gekürzt auf 35.
Man hat also 15
Und
Kilometer rausgenommen.
genau. Und
Wow.
die 50, die war halt aber dieses Alleinstellungsmerkmal der Geher. Jeder wusste, okay, die längste Leichtathletikdisziplin ist 50 Kilometer gehen. 35 ist eine willkürliche Zahl. Haben sie einmal gesagt, ist ein bisschen kürzer, ist vielleicht ein bisschen schneller vorbei. Der Zuschauer ist interessierter, das zu gucken. Aber ganz ehrlich, jemand, der sich nicht für 50 Kilometer interessiert, interessiert sich auch nicht für 35.
Aber ist es nicht auch ein Punkt,
Also.
der dann sozusagen auch so ein bisschen das Endergebnis verfälscht, wenn man einfach 15 Kilometer wegnimmt?
Natürlich, natürlich. Ja, also wenn man so sagen würde, man macht jetzt nicht einen Halbmarathon, sondern nur noch 37 Kilometer.
Ja.
Geht ein bisschen schneller, vielleicht sind sie. Ist auch die schnellste Frau in 2 Stunden im Ziel, hat man nur noch 2 Stunden Übertragung im Fernsehen und gut ist. Und jetzt hat sich der World Athletics Verband, also der Weltverband, gedacht, wir ändern die Strecken nochmal und haben ab dieses Jahr 2026 den Halbmarathon und Marathon gehen, was für den Otto Normalbürger noch verwirrender ist. Weil jetzt werde ich gefragt, wenn ich sage Marathon, ach, du läufst jetzt Marathon? Nee. Unsere Strecken sind jetzt Marathon gehen. Weißt du? Also als Sportler sagt man natürlich, mein nächster Wettkampf ist ein Marathon. Und jeder fragt mich jetzt, ey, du läufst jetzt. Du gehst jetzt nicht mehr. Na doch, ich gehe, aber wir haben jetzt neue Strecken. Also das ist dieses für das, es ist gut, dass man sich jetzt vielleicht mit so einem, ich sag mal, so einem sehr professionellen Hobbyläufer vergleichen kann. Also so in dem Bereich bewegen wir uns. Also mein Ziel ist, um mal in Zahlen zu sprechen, vielleicht den Marathon in 3 Stunden zu gehen. Damit bist du in Berlin, ich glaube, ersten 1.000 Teilnehmer von 40.000. Also schon relativ schnell, aber für 3 Stunden Laufen muss man halt schon sehr viel trainieren. So, das läuft man jetzt nicht mal so eben. Macht aber die ganze Tradition dahinter natürlich kaputt. Ja, also wir haben gehen seit, ich weiß nicht, vielleicht seit 1900, weiß ich gar nicht, seit wann gehen 20 Kilometer olympisch war. Und wenn man jetzt sagt, man macht jetzt 21 Kilometer, dann ist natürlich so eine ganze Tradition weg. Wir schreiben absolut, jetzt quasi ja. 2026 die Geschichte neu. Ich bin kein Freund davon, weil man sagt jetzt auch nicht, man macht jetzt nicht mehr 100 Meter, sondern nur noch 95 Meter. Usain Bolt interessiert uns nicht mehr, was der gemacht hat, sondern wir haben jetzt neue Rekorde.
Das ist natürlich schon wieder so ein Beispiel dafür, dass eben der Sport mehr und mehr auch medialisiert wird und dass man eben schaut, dass es halt auch ja, für die Zuschauer attraktiv ist. Und dann tut man zum Teil auch manchmal ein paar Abstriche bei den Sportlern machen, dafür, dass es dann eben auch mehr zum Zuschauermagneten wird. Ich habe das Gefühl, dass das tatsächlich auch so ein bisschen der Trend der Zukunft ist, ne? dass der Sport sich weiterentwickelt.
Na, was heißt weiterentwickelt? Also wenn wir gerade an Olympia denken, ja, dann ist Leichtathletik und ist es Ringen. Das sind Olympia. Mhm. So. Absolut. Ersten Sportarten, die es gab. So, und wenn dann auf einmal überlegt wird, 2,24, Ring. Wer macht eigentlich noch Ring? Wir haben Judo, wir haben Kickboxen, wir haben Taekwondo, wir haben alle möglichen Kampfsportarten. Wollen wir nicht Ringen aus, weg? Macht keiner mehr so nach dem Motto. Das ist ja genau so ein Trugschluss, ja? Dass man eigentlich die Traditionssportarten kürzt und dafür nehmen wir jetzt Skateboard mit rein. Klar, es ist für die Sportarten natürlich super, aber für die Leute, für die es eigentlich mal gemacht wurde, aber weil sie vielleicht nicht so medial interessant sind oder weil man da unglaublich viel Geld mitverdienen kann, weil so ein Ringeanzug, ja, wer braucht einen Ringeanzug, aber neue Skateboards oder neue Inline-Skate oder was auch immer, Boulderhallen oder was auch immer, das ist jetzt nichts, keine Kritik an die Sportler. Für die Sportler ist es natürlich super, dass sie mit in den Olympiazyklus aufgenommen werden. Aber dadurch kannst du ja nicht solche Traditionssportarten rauskicken, nur weil man da vielleicht kein Geld mehr mitverdient. Also das ist ja, wie gesagt, man muss sich mal überlegen, für was ja Olympia eigentlich gestanden hat. Ja,
das Olympia ist ein spannendes
Thema. Olympia war kein
Kommerzgeschäft.
No. Ja, also Olympia war, da wollte man kein Geld verdienen, das war das, die Sport für Amateure. Und wenn man sich jetzt überlegt, ich bin im deutschen Team mit Alex Zverev oder mit einem, also ich als normaler Sportler bin jetzt mit irgendwelchen Multimillionären da. Ja, cool. Na, meinst du, da fühlst du dich gleich? Na, definitiv nicht. Der kriegt seine Rolli für 80.000 Euro und ich sag mir so, 80.000 Euro würde ich auch gerne in 3 Jahren verdienen. So, weißt du? So ist dieses Olympia mittlerweile. Und da finde ich das immer so ein bisschen, Tradition sollte Tradition sein. Und da bin ich halt so aufgewachsen. Wahrscheinlich auch mein Alter geschuldet. Wenn du jetzt einen 20-Jährigen fragst, der findet es natürlich geil, dass Inlineskate mit reinkommt, oder diese ganzen neuen Sportarten, der findet es cool. Weil ist halt seine Zeit. Aber ich bin halt noch aus einer Zeit, wo Sport halt Sport war und nicht ein Geschäft.
Ich finde es total spannend, dass du jetzt auch so ein bisschen die Rolle des Traditionalisten einnimmst, weil ich denke, es gibt da wahrscheinlich viele gespaltene Meinungen, gerade auch bei den Sportlern, dass die einen sagen, wie du schon gesagt hast, hey, voll cool, dass meine Sportart jetzt dabei ist, aber es gibt wahrscheinlich dann auch andere, die sagen, hey, ich bin jetzt schon so lange dabei, ich habe die Entwicklung von Olympia jetzt mitbekommen, ich habe die Entwicklung vom generellen Sport mitbekommen, das ist was mich beängstigt. Und das sind wahrscheinlich zwei Welten, die aufeinandertreffen. Und dementsprechend ist es sehr, sehr spannend, auch so deine Perspektive dazu hören. Was mich aber auch noch so ein bisschen interessieren würde, wenn wir jetzt so ein bisschen weggehen von Olympia, gibt es denn generell noch weitere Mythen so um deinen Sport, die du vielleicht auch mal aufklären möchtest, wo du sagst, das stimmt eigentlich so gar nicht?
Also nehmen wir mal an, ich rede mal, das sind jetzt nicht meine Worte, sondern wenn du bei Instagram was hochlädst und sobald es ein bisschen populärer wird, nehmen wir mal an, so ab 200.000 Aufrufe. Dann treffen es auch Leute, die sich eventuell nicht für Sport interessieren, sondern eher die Leute, die gerne mal irgendwelche Kritiken äußern bei Instagram mit einem anonymen Profil. So beschreibe ich die mal, ja? Die gerne nur blöde Kommentare lassen, aber natürlich keine Bilder drin haben und eigentlich nur Fake-Profile sind. Und dann, wir haben hier einen Geher, der hat letztes Jahr oder vor 2 Jahren ein ganz sehr gutes Reel hochgeladen. Da hat er den Unterschied zwischen Laufen und Gehen. dargestellt. Er ist irgendwie 3,45 Tempo, was ungefähr bei uns so ein gutes 10 Kilometer Tempo ist, hat er gegen Läufer gestellt. Und dann kam, und das wurde richtig groß, ich glaube 40 Millionen Aufrufe, also richtig für so jemand, der 5000 Follower hat, richtig, richtig groß. Und dann kommen nur noch Kommentare von wegen Gay versus Gay. 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 Gay, 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 gay. Nur noch irgendwelche, dann, also so, solche Kommentare, ja, weil es, ich weiß nicht warum, also ich kann nicht nachvollziehen, warum jemand sagt, das sieht schwul aus, kann ich nicht nachvollziehen, weil es ist eine ästhetische Sportart, die unglaublich anstrengend und kraftaufwendig ist. Weißt du, es sieht jetzt nicht aus, wie Blue Stanley auf dem Catwalk läuft.
Ich kann absolut nachvollziehen, was du sagst, weil ich verstehe das voll, weil bei uns ist es nämlich auch so, wenn wir das jetzt vom Fernseher verfolgen, dann ist es für uns einfach super attraktiv, auch da zuzuschauen und zu sehen, dass es sozusagen auch nochmal eine Weiterentwicklung des Laufsports ist und dass es dann auch nochmal sozusagen auch so die, ja, die Krönung dieses Laufsports ist, weil es ja schon auch ein sehr, sehr elitärer Kreis ist, der diesen Sport auch ausübt. Und das, was du da machst, ist, wie du auch schon gesagt hast, nichts, was jeder kann. Und das ist, glaube ich, auch was du dir auf die Brust schreiben kannst.
Ich habe noch einen anderen Mythos. Und der ist vielleicht noch ein bisschen besser, den man auch sagen kann. Der Mythos ist, wir haben noch Hüftprobleme. Weil es ja so angeblich so doll auf die Hüfte geht. Es ist doch bestimmt so ungesund. Also gehen, ich mache den Gehsport seit 2004, das heißt seit 22 Jahren, seit 17 Jahren professionell mache ich nichts anderes außer gehen, hatte noch nie Probleme mit meiner Hüfte und habe grundsätzlich auch sehr wenig Verletzungen. Also es ist gelenkschonender als Laufen, da man nicht diesen Aufprall hat, da man diese Stoßkraft nicht hat, weil man ja tendenziell eigentlich ja mehr auf dem Boden schleicht, sage ich jetzt mal. Man hat vielleicht mal durch diese vielen Belastungen ein bisschen Knieschmerzen, aber nicht jetzt Verletzungen. Man hat natürlich muskuläre Probleme durch Überbelastungen, aber keine Verletzungen. Und Hüftprobleme, wie gesagt, ich mache wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es jemand schon mal so lange aktiv auf dem Niveau gemacht hat in Deutschland, habe aber überhaupt keine Hüftprobleme.
Du hast vorhin jetzt schon sehr viel über Olympia gesprochen und über deine Karriere. Wir hatten ja am Anfang auch dieses Mic Drop von dir, ne? Nachdem wir schon mitbekommen haben, was du alles erreicht hast. Vielleicht erstmal noch mal ein bisschen auf deine Triumphe zurückzublicken. Fühlst du dich da auch so ein bisschen als deutsches Aushängeschild für die Disziplin gehen?
Indirekt ja schon. Also ich meine, man wird im Sport leider nur an Medaillen gemessen, nicht an Siege oder gute Zeiten. Da bin ich leider nicht der erfolgreichste nach der DDR, sage ich mal so. Wir haben mit 2021 mit Jonathan Hilbert, der eine fantastische Silbermedaille gewonnen hat, den quasi erfolgreichsten medaillengerechneten Athlet. Aber wenn man jetzt so meine ganze Karriere, die letzten 10, 15 Jahre, dann bin ich schon das Aushängeschild Deutschlands. Also ich war durch meinen Trainer wahrscheinlich immer in der Lage, beim Jahreshöhepunkt so zu performen, wie es von mir verlangt wurde, was natürlich einen gewissen Druck auch darstellt, weil ich meine, so nach dem Motto, dann zählt halt ein fünfter Platz, ach, Linke wird wieder nur Fünfter, so, dann ist es nicht der fantastische fünfte Platz der Weltmannschaft, sondern ach, ist ja wieder Fünfter, weil beim letzten Mal war er auch Fünfter. Also so ein bisschen diese Sportszene, wenn du gut bist, dann wird gute Leistungen von dir erwartet und gefordert. Und du bist erst wieder, sagen wir mal interessant, wenn du deine Leistung nicht gebracht hast oder deine Leistung verbessert hast. Aber das ist natürlich schwierig, wenn man bei Olympia Fünfter wird, so eine Leistung zu verbessern oder bei einer Weltmeisterschaft Fünfter zu werden. Ich meine, es gibt dann vier Leute auf der Welt, die zu dem Wettkampf schneller waren. Also, aber da ist man als Deutschland leider so verwöhnt, dass man dann immer nur an die Medaillen denkt und nicht an die Leistung dahinter. Oder auch vielleicht mal ein bisschen nach überlegt, wie ist denn eigentlich unsere deutsche Förderung? Sind wir konkurrenzfähig? Machen wir das Gleiche, was unsere Konkurrenz macht? Nee, wir gucken, haben wir eine Medaille gewonnen oder nicht? Und wenn ich mir überlege, dass die Sportförderung ja tendenziell, muss ich ehrlich sein, immer schlechter wird, aber die gleichen Sachen gefordert werden. Oder sogar noch, wenn ich höre, der DOSB entscheidet, wir wollen Top 5 Nationen bei Olympia 28 werden. Ja, ist ja schön, dass der DOSB das entscheidet, aber dann soll er vielleicht auch die Athleten so dementsprechend fördern. Also irgendwelche Leute da im Büro entscheiden, wie erfolgreich Deutschland bei der Olympiade sein sollen. Toll.
Das ist auch ein sehr großes Thema, wo wir auch schon eine Folge mal so ein bisschen darüber gemacht haben. Thema DUSB und Thema Sportförderung haben wir auch eine tolle Special-Folge darüber. Und also wir fühlen das auf jeden Fall, dass du auch sagst, okay, es dürfen nicht immer nur Medaillen zählen bei Olympia. Also wir sehen das ähnlich und ich glaube, da steckt viel mehr dahinter, wenn man auch weiß, okay, was für Schweiß, was für Mühen da ein Sportler auch teilweise oder eigentlich jeder Sportler, der da bei Olympia dabei ist, ist ja ein großer Traum und hat da viel Schweiß und Mühen, die ihn dahin gebracht haben. Und ich glaube, da zählt dann auch mal ein toller fünfter Platz, der vielleicht auch gleichzeitig seine Saisonbestwert oder irgendwie sowas macht. Ne?
Ja, in Paris haben wir es auch gefeiert.
Ne? Ja, genau. Ist halt so. Und ich glaube, da steckt halt viel, viel mehr dahinter. Deswegen, ja. Aber da kommt wieder der deutsche Bruttler halt manchmal raus. Oder auch der auf Instagram, der halt scheinbar sagt, toll, was bringt ein fünfter Platz, wenn es keine Medaille ist? Ich glaube, das ist ein großer Trugschluss, dass man das sehr, sehr falsch sieht und eigentlich die richtige Leistung vom Sportler eigentlich gar nicht so richtig erkennt dahinter, was ich eigentlich oder wir wahrscheinlich auch beide ziemlich schade finden. Du hast jetzt vorher schon drüber gesprochen, du hast ja auch bei Olympia bis auf Platz 5 gelandet, 2022 hast du bei der EM in München ja Silber gewonnen, du warst bei so vielen Europameisterschaften, so vielen Weltmeisterschaften dabei, auch viermal bei Olympia. Gibt es einen Wettkampf, der bei dir positiv oder negativ noch raussticht? Und vielleicht auch noch zusätzlich die Frage, wie zufrieden bist du Stand jetzt mit deinem Karriereverlauf?
Natürlich hätte ich in meiner Karriere gerne mehr Medaillen gewonnen. Also ich bin froh, dass ich in München die Silbermedaille gewonnen habe. Ich war immer dicht dran, das ist mein Problem. Ich war immer dicht dran und tendenziell bin ich zum Jahreshöhepunkt gefahren und habe die Leute geschlagen, die mich im Jahr zuvor geschlagen haben. Wenn ich dann Fünfter geworden bin und hinter mir durften wieder drei neue Medaillen gewinnen und ich war wieder der fünfte Platz. Bin nächstes Jahr wieder zur Weltmeisterschaft gefahren, habe die vier vor mir geschlagen und es durften wieder drei andere die Medaille gewinnen. Das war so ein bisschen so, international habe ich auch keine Spitznamen Number 5, weil ich halt immer Fünfter werde, aber immer jemand anders eine Medaille sich abholen darf. Das ist natürlich so ein bisschen, ich sage nicht frustrierend, aber ich habe halt alles gegeben und ich habe halt eine reine Weste. Ich weiß halt, dass ich nichts genommen habe und wenn dann halt so ein Brasilianer vor mir ist, dann sage ich mir so, ja okay, ich glaube nicht, dass der dieses Jahr 15 Kontrollen hatte von der NADA, dann ist es halt so. Aber damit bin ich fein, weil ich spreche für mich. Meine Eltern müssen keine Schande haben, dass irgendwann mal ein positiver Test rauskommt oder sonst was. Ich als Deutscher muss nie, also wenn ich man muss ja hier mal aufpassen, was man sagt, aber wenn ich einen positiven Test haben sollte, dann war es nicht mein verschuldet. Dann hat mir irgendjemand runtergemischt. Also man sieht hier so ein bisschen vorbeugen. Nee, aber ich habe eine reine Weste, ich kann schlafen gehen, ohne dass ich nachts aufwache und denke, so hoffentlich kommt morgen die NADA nicht. Und das ist auch viel wert, muss ich sagen. Das ist viel wert, dass ich dieses entspannte Leben habe. Ein Wettkampf, der mir wahrscheinlich meine erste Olympiade, muss ich dazu sagen, das war eine sehr, sehr tolle Möglichkeit, meinen Traum zu leben, das erste Mal bei Olympia zu sein. Es war aber andersrum eigentlich der härteste Wettkampf meines Lebens, muss ich sagen, weil ich im Vorfeld verletzt war und wenig trainiert habe und eine 50 Kilometer gehen musste mit 23. Wäre sehr, sehr gerne ausgestiegen, aber meine ganze Familie war da. So, das heißt, ich musste mich irgendwie ins Ziel quälen. Und das war so ein einschneidender Moment, dass das meine letzte 50 Kilometer war mit 23 Jahren, was man ja eigentlich denkt, okay, und wenn du überlegst, 50 wurde erst 2021 abgeschafft. Ich habe mit 23 meine Karriere auf der Langstrecke Karriereende gemacht, weil ich mental nicht mehr in der Lage war, 50 Kilometer zu gehen, weil es so ein harter Wettkampf war und ich so lange gelitten habe, aber nicht ausgestiegen bin, weil ich nicht aussteigen wollte, weil meine Familie da war. So, das ist so ein prägender Moment gewesen, dass ich natürlich, man kann sich vorstellen, dass ein 22, 23-Jähriger nicht unbedingt auf dem Leistungspeak bei 50, also bei, ist ja vergleichbar mit Marathon ist, sondern tendenziell eher mit 30, mit Ende 20, mit Anfang 30 auf dem Leistungspeak wäre. Aber ich konnte es mental einfach nicht mehr, weil dieser Wettkampf so wehgetan hat, dass ich einfach gesagt habe, nie wieder, ich kann es nicht mehr. Und da hatte ich Glück, dass ich zu dem Zeitpunkt gut genug war für die 20 und dann da meine Karriere gestartet habe und dann zu einem der besten 20 Kilometer Geher der Welt wurde.
Alles klar. Wir kommen jetzt zu den schnellen Fragen, lieber Chris. Das heißt, kurze Fragen, kurze Antworten. Und ja, ich bin gespannt, was du erzählst. Wir starten mit der ersten Frage. Welche Ziele hast du dir für die kommende Saison gesetzt?
Medaille bei der EM.
Dein perfekter Renntempobereich in kmh?
20 Kilometer unter 15, schneller als 15 kmh.
Was ist denn für dich der beste Ort fürs Trainingslager?
Südafrika, Dalstrom, da wo ich jetzt bin, da war ich, also ich, boah, also ich habe mal gezählt auf dem Flug, ich war jetzt 31 Mal schon in Südafrika.
Wow.
Und war jetzt bestimmt schon 12, 13 Mal hier, immer im gleichen Haus, also jetzt die letzten Jahre immer im gleichen Haus, immer im gleichen Zimmer. Dazu muss ich sagen, ich war 31 Mal in Südafrika und kann ungefähr 5 Wörter auf Südafrikanisch. Das ist Danke, gute Nacht und das war's, glaube ich.
Ich sehe tatsächlich immer mehr Insta-Influencerinnen da in Südafrika die ganze Zeit am Rumjoggen. Ist es dir auch schon aufgefallen?
Die sind aber nicht hier, wo wir sind. Wir sind im Gebirge. Hier ist kein Ozean. Hier sind einfach nur Berge und Höhenluft. Sind in Kapstadt, ja. Da war ich zufällig dieses Jahr auch im Urlaub. Ich habe mir mal auch in Südafrika, ich finde Südafrika so schön, dass ich sogar hier Urlaub mache. Also das erste Mal habe ich einen Urlaub hier gemacht. Da war ich auch in Kapstadt und ich habe auch die ganzen Spots gesehen. Bei mir ist aber so, wenn ich Urlaub habe, dann habe ich Urlaub. Mache ich keinen Sport.
Und wir machen jetzt weiter mit den schnellen Fragen. Jetzt sind wir kurz abgedriftet. wer ist oder wer war dein härtester Trainingspartner?
Schwierig. Da ich immer eigentlich der beste Deutsche war und im Training, keine Ahnung. Da sage ich einfach mal Nils Brembach. Der hat jetzt leider schon aufgehört, viel zu früh, aber Nils Brembach, der war immer sehr, sehr gut im Training. Okay. Das war so ein, wir haben ihn manchmal, oder nee, Karl Junghans, der ist noch aktiv. Karl Junghans ist unser Trainingsweltmeister, der fordert mich schon sehr, sehr doll.
Okay. Es ist also nicht dein innerer Schweinehund.
Nee, da bin ich gelassen.
Sehr gut.
Wenn es mir nicht geht, dann geht es halt nicht.
Okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Was ist deine geheime Stärke im Wettkampf?
Dass ich hinten raus unglaublich stark bin. Also mir gehören so die letzten 5 Kilometer, da bin ich am stärksten. Und was meine Geheimwaffe ist, wenn ich merke, dass ich eine Chance habe zu gewinnen. Die darf man mir nie geben. Man darf mir nie signalisieren, ich kann nicht mehr. Weil dann löst es irgendwelche Energien bei mir frei. Ist egal, wie schlecht ich mich fühle. Wenn du mir sagst, oh, das wird schwer, ich glaube, ich kann nicht mehr, dann bin ich weg.
Wir gehen hier im wahrsten Sinne des Wortes mit sehr, sehr viel Wissen und einer spannenden Karriere raus, die wir hier kennengelernt haben. Also echt richtig, richtig cool, lieber Chris. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, vor allem auch so ein bisschen die Anfänge kennenzulernen. So, du hast uns ja auf deine Reise mitgenommen und der Sport, den du ausübst, ist ein besonderer Sport und es ist auch total spannend zu sehen, was du auch alles schon erlebt hast und was du auch hoffentlich noch erleben wirst. Und es ist schön, dass du dem Sport auch weiterhin treu bleibst. Deswegen hat echt richtig Bock gemacht, mit dir hier zu quatschen im Podcast. Über eine Stunde haben wir jetzt über das Gehen geredet und es ist jetzt wieder eine neue Sportart, die zu unserem Beyond Sports Kosmos hinzukommt. Das freut uns sehr. Wir möchten uns natürlich auch bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen bedanken. Schön, dass ihr heute auch wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Und lieber Chris, die letzten Worte, die möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Gehen in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Gehen, die Bühne gehört dir.
Also was ich mir wünschen würde, dass man uns mehr Respekt zollt. Das ist eine unglaublich harte Disziplin, die sehr viel Trainingsfleiß braucht. Man muss immer wieder mit irgendwelchen Kritiken klarkommen. Man muss sich rechtfertigen dafür, dass man Geher ist und warum man nicht Läufer ist. Und das finde ich eigentlich schade, weil es eine olympische Disziplin ist, eine olympische Sportart. Und warum soll ich mich rechtfertigen, dass ich eine olympische Sportart mache? Das würde ich mir wünschen, dass die Leute einfach vielleicht auch mal zum Gehen kommen, sich so einen Gehwettkampf live angucken. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man live an der Strecke steht, geht keiner und sagt, was ist das für ein Scheiß, sondern die sind fasziniert von der Geschwindigkeit. Wir gehen mit 15 km/h, kann jeder mal gerne versuchen, auf dem Laufband 15 km/h einzustellen und dann einfach mal, naja, gehen braucht man nicht, einfach mal laufen. Einfach mal diese 15 km/h zu laufen und ich gehe 20 Kilometer in dem Tempo. Also ich gehe 1:20 diese Geschwindigkeit gehen. Und ja, einfach ein bisschen mehr Respekt gegenüber unser Sportart. Das ist mein größter Wunsch, den ich habe.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.